Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist schön, dass wir wieder die Gelegenheit haben, dass wir Gottes Wort zusammen studieren. Mein Name ist Olaf Schröer, ich bin Prediger in der Gemeinde Leonberg und außerdem auch angestellt in der Baden-Württembergischen Vereinigung als Evangelist. Ja, und ich denke, bevor wir mit dem Thema starten, würde ich gerne mit euch noch ein Gebet sprechen. Lasst uns dazu, wo es geht, niederknien. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist uns gegeben hast und versprochen hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, aber auch in unserem Leben aufnehmen, in unserem Herzen aufnehmen und umsetzen und dass es uns zum Segen gereichen möchte. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema sprechen aus der Serie Siegreich Leben. Ich habe da eine 10-teilige Serie, die kann man übrigens auch am Stand bekommen, als DVD. Und dort werde ich das Thema Nummer 6 jetzt halten, über die Thematik unendlich Versuchungen widerstehen. Ich möchte über drei Dinge heute Morgen mit euch nachdenken. Erstens, die Rechtfertigung aus dem Glauben. Zweitens, Sünden überwinden, das ist Heiligung, Punkt 1. Und drittens, Charakterveränderung, Heiligung, Nummer 2. Ellen White sagt, die Rechtfertigung aus dem Glauben ist die Fahrkarte für den Himmel und die Heiligung ist die Eignung für den Himmel. Und das ist ganz wichtig, dass beides eine Rolle spielt, aber am richtigen Platz. Zum ersten Punkt, Rechtfertigung aus dem Glauben. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Ihr habt irgend so eine Lieblingssünde. Ihr sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr tun. Und ihr fallt doch wieder rein. Und dann sagt ihr, lieber Gott, bitte hilf mir doch, ich möchte das nicht mehr. Warum schaffe ich das nicht? Und ihr betet ernstlich darum, ganz ernstlich, und ein paar Tage später oder am nächsten Tag sündet ihr doch wieder. Und es geht immer so hin und her und man ist frustriert und sagt, warum kann ich keinen Sieg über die Sünde erleben? Vielleicht erlebt ihr das mal einen Tag, aber vielleicht am nächsten Tag dann wieder nicht. Ist es so, dass wir immer wieder das erleben? Paulus sagt einmal, das Gute, was ich nicht will, andersrum, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Aber damit meint er nicht die allgemeine Erfahrung des Christen, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es ist so, sondern er meint damit einen Menschen, der versucht, aus eigener Kraft die Sünde zu überwinden. Und das geht nicht, das schaffen wir nicht. Was ist die Lösung? Die Lösung ist der Erlösungsplan, was Jesus für uns getan hat. Es gibt eine Lösung für das Problem der Sünde. Und zwar eine ganz wichtige Frage. Wenn du gesündigt hast, ich habe letztens mal eine Thematik gehört von einem mexikanischen Prediger, der hat gesagt, wenn du gesündigt hast, hast du damit deine Beziehung zu Gott unterbrochen und damit bist du verloren. Wenn du in dem Moment sterben würdest, wärst du für die Ewigkeit verloren. Wenn du wieder um Vergebung gebeten hast, dann bist du wieder gerettet. Und wenn du wieder gesündigt hast, bist du wieder verloren. Und wenn du wieder Vergebung gebeten hast, bist du wieder gerettet. Also das heißt, wir springen ständig zwischen gerettet sein und verloren sein hin und her, je nachdem, ob wir gerade gesündigt haben oder ob wir gerade um Vergebung gebeten haben. Ist das richtig? Ich habe darüber nachgedacht und ich habe auch verschiedene Bücher gelesen. Es gibt übrigens auch adventistische Literatur, nicht in unserem Verlag, aber wo auch so etwas Ähnliches drinsteht. Aber dann habe ich in der Bibel geforscht und ich habe gemerkt, es kann nicht sein. Denn es könnte ja sein, dass ich vielleicht, wenn das so wäre, dann wäre ich manchmal vielleicht mehr als die Hälfte des gesamten Tages nicht erlöst. Denn wenn ich gerade gesündigt habe und vielleicht erst 2 Stunden später, 3 Stunden später oder am Abend erst um Vergebung bitte, dann wäre ich den ganzen Tag nicht erlöst. Rechtfertigung ist, denke ich, ein ganz wichtiger Bereich, das zu verstehen. Was ist die Voraussetzung, um zu verstehen, wie Gott mit Christen umgeht, die sündigen? Zu verstehen, was der Erlösungsplan beinhaltet. Wir lesen Römer 4, 4 bis 8. Und dieser Text ist mir ganz wichtig geworden, wenn Paulus von der Rechtfertigung spricht. Römer Kapitel 4, Verse 4 bis 8. Dort heißt es, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Psalm 32, 1 und 2. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht zurechnet. Das ist ein ganz wichtiger Text, den Paulus hier schreibt. Und zwar, wir haben hier zwei Punkte, die beide ganz, ganz wichtig sind. Und manchmal haben wir nur den ersten Punkt im Kopf, aber den zweiten, den vergessen wir. Erstens, Paulus schreibt davon, wenn wir unsere Sünde bekennen, dass Gott uns vergibt. Gott hat mir vergeben. Und das zweite ist, ich bin von ihm für gerecht erklärt worden. Das sind zwei Dinge, von denen Paulus hier spricht. Gott hat mir vergeben, bedeutet 1. Johannes 1, Vers 9, das ist der klassische Text, den wir auswendig kennen sollten, wo Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, Sündenbekenntnis, und damit ist eigentlich die echte Reue mit eingeschlossen, bedeutet, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass Gott uns dann vergibt. Und die Vergebung hat Gott zugesprochen, wenn es eine echte Reue und ein echtes Bekenntnis vor Gott ist. Und diese Vergebung ist aus Gnade. Uns, wir werden rein vor Gott. Psalm 32, Vers 1 und 2, den Text hat Paulus ja auch zitiert im Römer. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünde bedeckt ist. Selig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Das heißt, dass uns die Schuld nicht angerechnet wird. Das bedeutet, dass uns die Sünde weggenommen wird. Die Schuld wird von uns genommen. Und das Zweite ist, und das denke ich, das ist genauso wichtig, ich bin für gerecht erklärt worden. Was bedeutet das? Nicht nur, dass mir die einzelne Sünde weggenommen worden ist, sondern dass ich als gerecht vor Gott gelte. Wie kann Gott das tun, da ich doch eigentlich ein sündiger Mensch bin? Und hier haben wir das Wort Dikaios aus dem Griechischen, das heißt rechtfertigen, für gerecht erklären. Das heißt, dieses für gerecht erklären bedeutet es mit Nachdruck sagen oder als wahr und wichtig halten. Ich werde erklärt als gerecht. Und zweitens, gerecht sein. Dass ich für gerecht erklärt werde, das heißt, ich bin gut, ich bin gerecht, ich bin in Gottes Augen vollkommen. Ellen White sagt dazu, der bessere Weg, 66, Christus wurde Mensch und setzte sich den gleichen Versuchungen aus, mit denen auch wir es zu tun haben. Doch er blieb ohne Sünde. Am Kreuz von Golgatha hat er mit uns getauscht. Er nahm die Strafe für unsere Sünden auf sich und schenkte uns dafür seine Gerechtigkeit. Vergebung, Rechtfertigung ist mehr als Vergebung. Gerechtigkeit heißt auch, dass wir Jesu Gerechtigkeit zugerechnet bekommen. Wir werden für gerecht erklärt. Der bessere Weg, 66, wenn wir von ganzem Herzen an ihn glauben und ihm unser Leben weihen, gelten wir um seinetwillen vor Gott als gerecht. Die Unterstreichungen habe ich vorgenommen hier. Unabhängig davon, wie sündig wir gewesen sein mögen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er in uns seinen Sohn. Christi untadeliges Wesen tritt an die Stelle unseres sündhaften Wesens. Und wir werden von Gott angenommen, als hätten wir nie gesündigt. Meine Lieben, das geht weit, weit über diesen Punkt hinaus, dass wir nur unsere Sünden weggenommen bekommen. Das heißt, wenn ich sündige, bin ich immer noch Gottes Kind, weil ich von Gott für gerecht erklärt worden bin. Und wenn ich sündige, bin ich immer noch gerettet. Die Sünde tut mich nicht, die Tatsünde, die ich getan habe, tut mich nicht in dem Moment, wo ich gesündigt habe, vom ewigen Leben ausschließen. Denn wenn wir Kinder Gottes bleiben, dann bleiben wir Erben der Verheißung und damit haben wir ewiges Leben. Und Johannes sagt im 1. Johannesbrief, dass wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und er sagt nicht, wenn ihr nicht keine Sünden mehr tut, dann wisst ihr, dass ihr das ewige Leben habt. Nein, er sagt, wer an den Sohn glaubt, dann dürft ihr wissen, dass ihr das ewige Leben habt. Das heißt, dass die Rechtfertigung auch den Bereich überdeckt, wenn ich in Sünde falle. Ich bin Gottes Kind, ich bin gerettet, weil ich gerechtfertigt bin vor Gott. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass ich eine Sicherheit habe in Gott, dass ich nicht ständig überlegen muss, bin ich jetzt erlöst, bin ich nicht erlöst, wo bin ich gerade? Wie will ich einem Menschen Zeugnis geben, wenn ich gar nicht weiß, ob ich erlöst bin? Wir brauchen die Heilsgewissheit, die uns die Sicherheit im Glauben gibt und als für ein freudiges Zeugnis für Menschen von draußen. Natürlich könnte jetzt Zusammenfassung, Rechtfertigung bedeutet, Gott hat mir vergeben und zweitens, ich bin von ihm als gerecht erklärt worden. Das könnte natürlich jetzt jemand missbrauchen und könnte sagen, naja, okay, wenn ich gerecht bin vor Gott, dann muss ich ja gar nicht keine Sünden mehr überwinden. Hauptsache, ich habe Vergebung und damit ist alles in Ordnung. Und es gibt auch viele, die so denken. Aber das ist die billige Gnade. Wenn ich so denke, dann bereue ich die Sünde ja gar nicht. Und wenn ich sie nicht bereue, kann Gott sie mir auch nicht vergeben. Denn echte Reue heißt, ich will sie auch nicht wieder tun. Ich will sie überwinden. Deswegen ist der zweite Punkt ganz wichtig, dass Gott uns auch die Möglichkeit gibt, Sünde in unserem Leben zu überwinden. Und der Punkt Heiligung ist ganz entscheidend. Wie gesagt, die Rechtfertigung ist die Fahrkarte für den Himmel. Dass Gott mir die Erlaubnis gibt, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind, ich bin gerettet. Aber Gott möchte mich auch verändern, dass ich geeignet bin, im Himmel zu sein. Und das sind zwei Dinge. Erstens, dass Gott mir hilft, Sünden zu überwinden. Aber das reicht noch nichts, sondern auch meinen Charakter zu verändern. Es gibt drei Schritte zur Überwindung von Sünden. Das erste ist, wenn ich gesündigt habe, Gott vergibt mir. Und das ist etwas Wunderbares, weil man weiß, ja, das ist wie so ein Stein, der vom Herzen fällt. Ich habe eine Schuld auf mich geladen und Gott hat es weggenommen. Und ich kann mir auch selbst vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Und Gott reinigt mich. Und das ist der zweite Punkt. Gott schenkt mir die Kraft, in der Versuchung standhaft zu sein. Das heißt, ich bete dann, lieber Gott, ich wollte es doch nicht. Bitte gib mir die Kraft, beim nächsten Mal das nicht zu tun. Dann kann es sein, dass der Ärger in mir aufsteigt, aber Gott gibt mir die Kraft, trotzdem nicht laut zu werden, böse Worte zu sagen. Aber selbst das reicht noch nicht. Denn wenn ich ständig in mir in die Wut hochkommt und ich ständig mal gegen meine Wut ankämpfen müsste, dann wäre das ein schlimmes Leben. Sondern Gott gibt mir drittens auch die Möglichkeit, dass mein Charakter sich verändert. Das heißt, dass auch meine Neigungen zur Sünde, die in mir sind, die in jedem von uns sind, dass diese Neigungen zur Sünde, dass sie schwächer werden und dass es aufhört irgendwann. Das kann Gott manchmal so machen, mit einem Schlag, aber manchmal auch durch einen Prozess des ganzen Lebens. Gucken wir uns diese Dinge einmal an. Einmal, dass Gott mir die Kraft schenkt, standhaft zu bleiben. Ellen White sagt, für die Gemeinde geschrieben, Band 1, 355, wir werden noch oft bei unseren Anstrengungen nach dem göttlichen Vorbild nachzustreben, Niederlagen erleben. Wir werden uns wegen unserer Unzulänglichkeiten und Fehler noch oft weinend vor Jesu Füßen werfen müssen. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Ellen White sagt nicht, es gibt manche, die sagen, wenn du bekehrt bist, musst du mit einem Schlag vollkommen sein, sonst bist du nicht gerettet. Sagt Ellen White nicht. Sie sagt, wir werden noch oftmals Niederlagen haben. Es ist normal im christlichen Leben, wenn wir mit Gott leben, dass wir auch Niederlagen haben. Dass wir uns, was müssen wir dann tun? Weinend zu Jesu Füßen werfen. Das heißt, dass wir denn uns demütigen, dass wir denn sagen, lieber Gott, bitte, hilf mir. Ich kann mich selbst nicht helfen, mich selbst nicht retten, ich brauche dich. Es ist ein Prozess, den wir erleben dürfen. Ein Prozess, dass Gott uns verändert, unser Leben verändert. Und in Jakobus 1 finden wir einen Schlüssel, wie wir Versuchungen überwinden können. Jakobus 1, die Verse 12 bis 15. Dort sagt der Jakobus, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern an jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Dieser Text ist mir mal sehr, sehr wichtig geworden. Es hat mir gut getan, diesen Text. Naja, er spricht zwar von einer Versuchung, aber trotzdem hat es mir gut getan. Warum? Ich habe früher manchmal geglaubt, ich müsste gegen Satan kämpfen, gegen die Dämonen, dass die mich ständig versuchen, zur Sünde zu verleiten. Aber das sagt der Text nicht. Der Text sagt, dass erstens Gott uns nicht versucht, natürlich. Gott will nicht, dass wir sündigen. Aber er sagt auch nicht, dass Satan uns reizt und lockt. Natürlich macht er das auch, aber nicht, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, was ist das, was uns reizt und lockt zur Sünde? Unsere eigene Begierde. Sieg über Versuchung. Es gibt vier Stufen zur Sünde, die Jakobus hier nennt. Erstens die Versuchung, und zwar von der eigenen Lust gereizt. Das heißt, der Kampf ist nicht ein Kampf gegen Satan und die Dämonen, der ist ein Kampf gegen das eigene Ich, gegen die eigene Lust, gegen die eigene Neigung zur Bösen, die in mir ist. Drittens, das führt dann zur Sünde. Die eigene Begierde führt mich zur Sünde. Und die Folge dessen ist, die endgültige Folge ist der Tod. Interessant ist, dass er hier sagt, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Hier haben wir das Bild von Empfängnis und Geburt. Und wie lange Zeit liegen dazwischen? Normalerweise bei Menschen 9 Monate. Das heißt, wenn die Begierde den Impuls zur Sünde gibt, ist nicht sofort die Sünde da, sondern da liegt eine Zeit dazwischen. Eine Zeit der Überlegung, eine Zeit, wo ich mich entscheiden muss, was mache ich jetzt? Bin ich siegreich? Treffe ich die Entscheidung, nicht zu sündigen, oder sündige ich? Ja. Das habe ich hier mal an einer Grafik aufgeführt. Wir haben also die Versuchung von der eigenen Begierde gereizt. Die Versuchung ist da und dann kommt die Entscheidung. Und dazwischen liegt Zeit. Die Entscheidung entweder zum Sieg oder zur Sünde. Und wir haben eine Zeit der Überlegung. Übrigens, manchmal ist die Zeit sehr kurz. Manchmal kommt der Impuls und wir sündigen ein paar Sekunden später schon. Aber manchmal ist das auch länger. Manchmal kann es sogar Tage dazwischen sein. Wenn ich eine Bank ausraube, muss ich das länger vorher planen. Das geht nicht innerhalb von 2 Minuten. Ja. Da ist Zeit der Überlegung dazwischen. Und da sind 2 Mächte, auch in uns, 2 Stimmen, die zu uns reden. Die eine Stimme ist der Heilige Geist, das ist das Gewissen. Das Gewissen sagt, mach das nicht. Du weißt, das ist falsch. Tu das nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und was ist die andere Stimme? Das ist nicht Satan. Nein. Wer ist die andere Stimme? Das ist die eigene Begierde. Die sagt, ach, das ist doch nicht so schlimm. Ist doch so schön. Macht doch so viel Spaß. Ab morgen kannst du doch aufhören. Das heißt, da kommen diese 2 Stimmen. Und was kann ich jetzt tun? Normalerweise ist es so, dass die Sünde, die eigene Begierde, in uns so stark ist, dass wir normalerweise nicht es schaffen, immer den Sieg zu haben, sondern dass wir uns meistens für die Sünde entscheiden. Die Frage ist, was kann ich tun, um den Sieg zu haben? Ich denke, 3 Dinge können wir tun. Erstens den Willen einsetzen, 2. beten und 3. fliehen. Ellen White schreibt, Gott möchte unseren Willen nicht brechen. Denn wenn wir unseren Willen nicht mehr haben, dann sind wir willenlos allem ausgeliefert. Sondern Gott möchte unseren Willen mit seinem Willen in Übereinklang bringen. Das macht er durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen, mit ihm verbunden sind, dass unser Wille mit seinem Willen in Übereinklang ist. So wie Jesu Wille war mit dem Willen des Vaters. 1. Und dann möchte er unseren Willen stärken. Und wenn wir einen starken Willen haben durch die Macht Gottes, dann können wir mit dem Willen unsere Begierden kontrollieren. Und dann können wir Nein sagen, weil der Wille Nein sagt. Es ist möglich, weil Gottes Kraft unseren Willen stärkt. Deswegen den Willen einsetzen. Wenn wir denken, wir müssen unseren Willen jetzt ausschalten, nein, es funktioniert nicht. Deswegen sollten wir alles vermeiden, was unseren Willen schwächt. Schlechte Ernährung, schlechte Musik, das sind alles Dinge, die unseren Frontallappen unseren Willen schwächen. Unser Lebensstil, zu wenig Schlaf, das sind alles Dinge, die unseren Willen schwächen. Willen einsetzen. Das zweite, beten. Denn das Gebet ist genau das, dass Gott uns Kraft gibt. Aber wie gibt Gott uns die Kraft? Nicht körperliche Kraft, sondern er stärkt unseren Willen. Unseren Frontallappen, dass wir dann auch die Kraft haben, Nein zu sagen in der Versuchung. Und es kann auch sein, dass wir fliehen. Übrigens, die Versuchungen, die von innen kommen, natürlich Satan versucht uns auch, aber die kommen von außen. Ich vergleiche das manchmal so, das Bild ist vielleicht nicht ganz passend, aber ich einfach so. Stell dir vor, du sagst, ich möchte kein Eis mehr essen. Dann ist die innere Versuchung, dass du sagst, ah, das schmeckt doch so gut und das ist doch und ja und das, ja. Gut. Was ist Satans Part bei der Geschichte und was ist mein Part? Stell dir vor, du gehst von der Arbeit nach Hause und du kommst immer an einer Eisdiele vorbei. Satans Part ist, dass du vorbeikommst und da steht heute Erdbeereis zum halben Preis. Und du sagst, ah, nur heute. Und mein Erdbeereis ist gerade mein Lieblingseis. Nur heute zum halben Preis, ja, das muss ich ausnutzen, denn morgen ist es ja wieder anders. Ja, nur heute, das geht doch schon. Also die Begierde ist in dir selbst, die dich dazu lockt, reinzugehen. Satan ist der den halben Preis da aushängen lässt. Den Willen einsetzen heißt, dass du sagst, lieber Gott, bitte hilf mir. Ich habe doch heute Morgen gesagt, lieber Gott, ich möchte nicht mehr. Und jetzt möchte ich deinen Willen tun. Schenk mir bitte die Kraft jetzt. Und fliehen heißt, ich gehe einen anderen Weg. Dass ich gar nicht vorbeikomme, gar nicht den halben Preis schild, gar nicht mehr sehe. Das kann ich auch tun. Ja, natürlich. Manchmal sollten wir auch einfach weggehen, der Sünde fliehen. Der Josef ist einfach geflohen. Gegen die Sünde kämpfen müssen wir nicht. Wir müssen nicht immer gegen die Sünde kämpfen. Wir müssen manchmal einfach nur weglaufen. Das ist manchmal auch schon gut. Gott wird den Sieg geben. Gott kann die Kraft geben zum Sieg. Jakobus 4, 4 bis 8. Jakobus 4, 4 bis 8. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst sage, mit Eifer wacht Gott über dem Geist, den er hat in uns wohnen lassen, und geht ihm umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Hier sind ganz wichtige Prinzipien drin. Jakobus ist so praktisch, das ist wunderbar. Paulus hat immer so in großen theologischen Begriffen geschrieben, aber Jakobus bringt es auf den Punkt, wie das im Alltag funktioniert. Er hat ja auch wieder 4 Punkte genannt für den Sieg über die Versuchung. Erstens, 5 Schritte sogar. Freundschaft mit Gott heißt Feindschaft mit der Welt. Das heißt, ich bin mit Gott Freund. Ich habe eine Beziehung zu ihm, ich liebe ihn, ich folge ihm. Und das heißt aber auch, dass ich mit der Welt, mit den Prinzipien dieser Welt nicht in Harmonie bin. Dass ich mich von manchen Dingen fernhalte. Zweitens, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und Demut heißt nicht, dass ich sage, ich kann nichts, ich bin nichts, sondern Demut heißt, dass ich mich von Gott abhängig weiß. Dass ich mich in jeder Situation von Gott abhängig mache. Dass ich sage, nicht mein, sondern Gottes Wille soll geschehen. Dass ich mich Gott unterordne. Dass ich Gottes Plänen folge. Drittens, sei Gott untertan, das heißt, übergib dich Gott. Und zwar, das müssen wir ganz bewusst tun, an jedem Morgen, dass wir unser Leben Gott übergeben, aber auch in jeder Situation, wo die Versuchung da ist. Wenn die Versuchung da ist, dass ich dann sage, ich entscheide mich jetzt, mich Gott zu unterstellen, mein Leben Gott zu übergeben. In diesem Moment, in diesem Punkt übergebe ich mein Leben jetzt Gott, dass Gottes Wille geschieht und nicht mein Wille geschieht. Viertens, widerstehe dem Teufel. Das heißt, einfach sagen, nein. Und viertens, fünftens, nahe dich zu Gott. Und wenn wir das tun, dann schreibt Jakobus, dann flieht er von euch. Das heißt, Satan muss fliehen. Nicht nur wir sollen der Sünde fliehen, sondern Satan wird sich von uns entfernen müssen, wenn wir uns zu Gott nahen. Deswegen die Nähe bei Gott, das ist das Entscheidende, dass wir bei Gott, mit Gott sind. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance. In der Beziehung zu Gott, in der Nähe Gottes, können wir Sieg haben. Ja, das ist, wenn Versuchungen kommen. Wie kann ich Versuchungen überwinden? Wie kann ich standhaft sein in der Versuchung? Wir müssen es wollen. Und manchmal liegt es auch daran, dass wir vielleicht die Sünde, mit der wir so spielen, gar nicht überwinden wollen. Dass wir sagen, ist doch so schön. Und da müssen wir dann darum bitten, lieber Gott, gib du mir das Wollen. Denn Gott gibt beides, das Wollen und Vollbringen. Übrigens, alles drei, was wir hier haben, die Rechtfertigung, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns Kraft gibt zur Überwindung und die Charakterveränderung, alles drei ist Gnade Gottes, alles drei ist Gottes Wirken in mir und für mich. Drittens, die Charakterveränderung. Es gibt immer noch Dinge, die Versuchung überwinden, Sünde überwinden, das ist etwas, wo es um die einzelne Sünde geht, wo Gott einfach den Sieg geben kann. Aber Charakterveränderung ist noch etwas, was noch einen Schritt weiter geht, wo Gott in mir diesen Hang zum Bösen in mir überwinden möchte. Philipper 3, Vers 12. Philipper 3, Vers 12, da sagt Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Paulus sagt, ich bin noch nicht vollkommen, das heißt noch nicht sündlos, aber ich jage ihm nach, das heißt, wir sind auf dem Weg zur Vollkommenheit. Wir müssen nicht ab der Bekehrung sündlos sein. Sündlos in dem Sinne, dass wir gerechtfertigt sind, von Gott gerecht gesprochen sind, dass wir von Gott angesehen werden, als ob wir nie gesündigt hätten, natürlich. Aber unser Charakter wird immer noch Unvollkommenheiten haben und die Veränderung des Charakters, dass er Jesu Charakter ähnlich wird, ist ein Prozess. Ein Prozess, der Schritt für Schritt vor sich geht. Ellen White sagt dazu, Review and Herald, 4. April 1891, ein christlicher Charakter wird nicht in einem Augenblick erworben. Vielmehr sollen wir Tag für Tag unseren Glauben der Tugend hinzufügen, der Tugend Erkenntnis, der Erkenntnis Mäßigkeit, der Mäßigkeit Geduld, der Geduld brüderliche Liebe und der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Durch diesen Prozess werden wir auf die Wiederkunft Christi vorbereitet. Das ist übrigens auch das Thema für heute, für dieses Wochenende, dass es um Jesu Wiederkunft geht. Und warum ist das Thema so wichtig? Weil die Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft auch darin besteht, dass wir in der Heiligung Jesus ähnlich werden. Und das geschieht, was sagt Ellen White, nicht in einem Augenblick, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Aber wichtig ist, dass wir diesen Prozess zulassen, dass wir in diesem Prozess Ja sagen, dass Gott uns verändert, unseren Charakter verändert. Und das Prinzip lautet, durch Anschauen werden wir verwandelt. Je mehr ich mal auf meine Sünde schaue, desto mehr werde ich auch in die Sünde verwandelt und werde immer weiter sündigen. Je mehr ich auf Christus schaue, desto mehr werde ich in Jesu Bild verwandelt. Ellen White sagt einmal, wenn wir auf uns selber schauen, werden wir uns fragen, wie wir je gerettet werden könnten. Und wenn wir auf Christus schauen, werden wir uns fragen, wie wir je verloren gehen können. Der Blick ist entscheidend. Testimonies for the Church, Band 4, 612. Schlechte Gewohnheiten werden nicht durch eine einzige Anstrengung überwunden. Nur durch ausdauerndes und zähes Ringen wird das eigene Ich bezwungen. Das heißt, Sündenüberwindung ist etwas, was immer punktuell ist. Gewohnheiten verändern, Charakterveränderung ist ein Prozess, der über eine längere Zeit geht. Natürlich können wir diesen Prozess beschleunigen. Je mehr wir mit Gott verbunden sind, je mehr wir auch selbst das tun, was wir tun können, unseren Willen stärken, gewisse Lebensprinzipien, christliche Lebensstil auch umsetzen, desto schneller wird es auch gehen. Und je mehr wir mit Gott auch im Gebet verbunden sind, desto schneller kann dieser Prozess gehen. Aber entscheidend ist, dass wir diesen Weg gehen, dass wir im Charakter Jesus ähnlich werden. Es gibt nur zwei Dinge, die wir mit in den Himmel nehmen können. Unser Auto und unser Computer. Nein, natürlich nicht. Die Dinge müssen wir alle zurücklassen. Nämlich die Menschen, die ich für Jesus gewonnen habe, und mein Charakter, meinen Jesus-ähnlichen Charakter. Gott möchte unseren Charakter nicht im Himmel verändern, er möchte ihn jetzt so verändern, dass wir geeignet sind für den Himmel. Bilder vom Reiche Gottes, 288. Nach dem göttlichen Ebenbild geworden zu sein, ist der einzige Reichtum, den wir aus dieser Welt in die zukünftige mitnehmen können. Wer hier in die Schule Christi gegangen ist, wird mit dem Erreichten in die himmlischen Wohnungen eingehen, um sich dort noch weiter auszubilden. Wie unendlich wichtig ist also der Charakter, den wir in diesem Leben entwickeln. Was sagt sie? Unendlich wichtig. Das heißt, hier sehen wir jetzt, wer sagt, Gott hat mir vergeben und das reicht mir, das ist billige Gnade und der hat nicht verstanden, worum es geht. Das ist der linke Graben, der sagt, Sündenüberwindung, Charakterveränderung brauche ich nicht. Der rechte Graben sagt, die Vollkommenheit, die Sündlosigkeit ist die Bedingung, dass du gerettet wirst, die Fahrkarte zum Himmel. Nein, Ellen White sagt, die Fahrkarte zum Himmel ist die Rechtfertigung. Die Heiligung ist nicht die Fahrkarte, die Heiligung ist die Eignung für den Himmel. Und das muss man unterscheiden, diese zwei Dinge. Das eine ist die Bedingung, das andere ist die Eignung, die Folge, dass ich gerettet bin, dass ich Gottes Kind bin. Charakterentwicklung ist unendlich wichtig. Denn wenn ich mit Jesus lebe, wenn ich ihn liebe, wenn ich auf ihn schaue, dann werde ich in sein Bild verwandelt. Ich habe einen Vorschlag, das habe ich mal gelernt von Bruder Monnier, bei den Maranatha-Seminaren, die es mal vor 20, vor 30 Jahren gab, das waren noch schöne Zeiten damals, das Stundengebet. Und zwar, dass du für deinen Charakter jede Stunde betest. Wenn du damit zu kämpfen hast, wenn du sagst, ich möchte was überwinden, ja, du kannst dafür beten, jede Stunde. Und zwar konzentriere dich dabei aber nicht auf deine Charakterfehler, sondern auf die positive Eigenschaft. Das heißt, schreib erstmal auf, womit du zu kämpfen hast. Und übrigens, diese Dinge müssen wir uns nicht stundenlang uns erst überlegen. Jeder von uns weiß, wo unsere schwachen Punkte sind. Zum Beispiel Charakterfehler Ungeduld. Schreibe daneben die positive Eigenschaft, die Geduld. Oder Klatschsucht. Positive Eigenschaft wäre Verschwiegenheit. Charakterfehler Neid. Positive Eigenschaft wäre Zufriedenheit. Charakterfehler Geiz. Positive Eigenschaft wäre Freigebigkeit. Und jetzt denke nicht ständig über deine Ungeduld nach, denn je mehr du über deine Ungeduld nachdenkst, desto mehr wirst du ungeduldig werden. Ganz klar. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Sondern konzentriere dich auf das Positive, auf die Geduld Jesu. Und sage, lieber Gott, mach mich geduldig. Und je mehr wir über die Geduld nachdenken, desto geduldiger werden wir. Und dann kann ich jede Stunde dafür beten. Ich kann sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir in der letzten Stunde den Sieg gegeben hast, dass ich geduldig war. Bitte schenken wir auch in der nächsten Stunde den Sieg. Und eine Stunde später kann ich wieder beten, lieber Gott, ich danke dir für den Sieg in der vergangenen Stunde, dass ich geduldig gewesen bin. Bitte schenken wir auch in der nächsten Stunde den Sieg. Und wenn ich doch ungeduldig geworden bin, was bete ich dann? Lieber Gott, bitte vergib mir. Ich bin wieder ungeduldig geworden. Aber bitte gib mir den Sieg in der nächsten Stunde. Was ist der Vorteil für dieses Stundengebet? Erstens, ich bin den ganzen Tag über ständig mit Gott verbunden im Gebet und bekomme von ihm die nötige Kraft zur Überwindung. Denn nur durchs Gebet können wir überwinden. Und das Stundengebet ist etwas, wo wir ständig mit Gott verbunden sind, ständig uns an die Kraftquelle andocken. Denn meistens, oftmals passiert es mir auch, dass ich auf einmal vielleicht merke, ich habe schon den ganzen Tag gar nicht mit Gott geredet. Das ist nicht gut. Ja, je mehr wir mit Gott verbunden sind, im innerlichen Gebet mit Gott, desto mehr Kraft haben wir in unserem Leben. Zweitens, kleine Zeiteinheiten motivieren mich stärker, standhaft zu sein. Wenn ich jetzt nur denke, in der nächsten Stunde möchte ich geduldig sein. Ist besser, als wenn ich denke, mein ganzes Leben darf ich nie wieder ungeduldig sein. Denke, ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Aber wenn ich sage, die nächste Stunde, lieber Gott, bitte, da hat die Kraft. Ja. Und ich erlebe ständig Siege. Stellt euch vor, ich bin am Tag zweimal ungeduldig geworden. Normalerweise würde ich sagen, lieber Gott, wenn ich am Abend nachdenke, lieber Gott, also heute war ich wieder zweimal ungeduldig, das war doch so ein schlechter Tag. Das war doch nicht gut heute. Wenn ich aber das Stundengebet habe, kann ich sagen, lieber Gott, ich danke dir für die 12 Siege. 2 Niederlagen waren dabei, aber ich habe 12 Siege gehabt. Das heißt also, wir haben viel häufiger, dass wir auch Siege erleben. Und die Siege, die wir erleben, die motivieren uns zu sagen, Gott hat die Kraft gegeben und es geht auch weiter. Und kann ich sagen, lieber Gott, bitte, vielleicht hilft, dass morgen nur noch eine Niederlage ist und vielleicht gar keine mehr. Das heißt also, ich erlebe mehr Siege und die Siege, die sind ein Schlüssel dafür, dass ich motiviert bin und sehe, Gott kann es in mir schaffen. Es geht. Bilder vom Reiche Gottes, 288, und das ist ein Zitat, was mir unglaublich gut gefällt. Vernunftbegabte Wesen, damit meint sie die Engel, die in der Wirklichkeit Gottes zu Hause sind, stehen allen zur Seite, die gläubig und entschlossen an sich selbst arbeiten, um in jeder Hinsicht vollkommen zu werden. Das heißt im Charakter, in allen Dingen. Ihnen allen verspricht Christus Hilfe und Beistand. Und jetzt sagt sie einen Satz, der ist für mich so stark. Der ist fantastisch schön, dieser Satz. Sie sagt, der menschliche Wille wird in der Zusammenarbeit mit Gott allmächtig. Denn was der Herr auch immer von uns zu tun erwartet, wird durch seine Kraft möglich. So enthält jede Aufgabe zugleich auch die Befähigung dafür. Wieso wird mein Wille allmächtig? Weil Gottes Wille, Gottes Kraft allmächtig ist. Und wenn Gottes Kraft mit meinem Willen zusammenarbeitet, dann wird Gott meinen Willen stärken, sodass mein Wille allmächtig wird. Deswegen dürfen wir unseren Willen einsetzen. Und zwar unser Wille, der aber mit Gottes Willen in Übereinklang bringt. Mein ungeheiligter Wille, der wird nicht allmächtig durch Gottes Kraft, sondern mein geheiligter Wille. Mein Wille, der mit Gottes Willen übereinklang ist. Deswegen, das ist der Schlüssel dafür, dass wir darum bitten, dass Gott unseren Willen stärkt, dass Gott unseren Willen verändert, dass er mit seinem Willen übereinklang steht und dass er unseren Willen stärkt. Und dass wir auch selbst tun, das, was wir tun können, unseren Willen zu stärken, unseren Frontallappen zu stärken. Das ist der Sitz des Willens, im Frontallappen. Deswegen, schön ist auch die Verheißung, die wir hier haben. Wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun sollen, eine Aufgabe, ein Gebot, ist in dem Gebot, in der Aufgabe auch gleichzeitig die Kraft enthalten, es zu tun. Manchmal denken wir, das geht nicht, was Gott von mir verlangt. Aber wenn wir es tun, es geht. Gott gibt auch gleichzeitig die Kraft dazu. Als Gott zum Jona sagte, geh nach Ninive, sagte er, es geht nicht. Und ist woanders hingegangen. Als Gott zum Abraham sagte, opfere deinen Sohn, ist er gegangen, obwohl er nicht wusste, wie und wie das funktionieren kann. Aber er ist gegangen. Weil er wusste, wenn Gott einen Auftrag gibt, ist auch gleichzeitig die Kraft dabei und die Möglichkeit dabei, das zu erfüllen. Gott kann verändern, unseren Charakter verändern. Jesus liebt dich. Er möchte dir Sieg über die Sünde schenken. Deswegen sag ja zu ihm. Übergib ihm dein Leben. Noch einmal, die Rechtfertigung ist die Fahrkarte für den Himmel. Gott vergibt mir, Gott spricht mich frei, er sieht mich als gerecht an. Die Heiligung ist die Eignung für den Himmel. Er schenkt mir Kraft, in der Versuchung zu widerstehen. Und wenn ich auf ihn schaue, verändert er meinen Charakter. Dass auch die Neigung zum Bösen in mir immer schwächer wird und irgendwann verschwindet. Es kann manchmal auch sein, dass es mit einem Schlag geschieht. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand im Rauchen frei werden wollte. Und hat gebetet und Gott hat ihn mit einem Schlag von dem Drang zum Rauchen freigemacht. Ja, Gott kann auch sofort die Neigung wegnehmen. Aber in der Regel geschieht das bei Charakterfehlern, dass Gott uns auf dem Weg Schritt für Schritt den Sieg schenkt. Weil er möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, weil er möchte, dass wir auf ihn schauen, dass wir durch seine Kraft den Sieg erleben. Und das wünsche ich uns jeden Tag und auch heute. Amen.